Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Thalefeld.
Mein heutiger Gesprächsgast ist Wolfgang Wodarg. Er dürfte vielen von uns im Bewusstsein geblieben sein als eine der wenigen kritischen Stimmen zu Beginn dessen, was wir die Corona-Pandemie zu nennen, verpflichtet sind. Noch heute. Gleichzeitig traf Herrn Wodarg die volle Wucht der Cancel Culture, obwohl er Zeit seines Lebens wesentlichen Anteil an einer sozialen, vielleicht humanen Gesundheitspolitik in Deutschland hatte. Von 1994 bis 2009 war Wolfgang Wodarg für die SPD Mitglied des Bundestages und europaweit in vielen Gesundheitsausschüssen als Fachmann gefragt und anerkannt. Das änderte sich Anfang 2020. Hallo, Herr Wodarg.
Hallo, Herr Thalefeld. Freue mich.
Ich mich auch. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie gehen auf die 80 zu. So viel Wahrheit muss sein.
Yeah.
Haben ein bewegtes politisches und vor allem gesundheitspolitisches Leben hinter sich. Sie sind promovierter Mediziner und approbierter Arzt. Darf ich fragen, in welchen Fachrichtungen?
Ich bin Facharzt für Innere Medizin, Lungenheilkunde, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen.
Das ist also Ihre medizinische Expertise. Haben Sie auch als praktischer Arzt gearbeitet, Herr Wodarg?
Ich war tätig als ermächtigter Arzt, als Lungenarzt in Flensburg, auf Überweisung, als ich Leiter des Gesundheitsamts war. Und früher habe ich dann Praxisvertretung noch viel gemacht, ja.
Ja. Gibt es für Sie, durch das, was ich gerade Corona-Regime genannt habe, dass sich in Ihrer Person durch ein unvorstellbares Ausmaß an Reputationsvernichtung auszeichnete, ein Vor- und ein Nach-Corona? Oder waren die politischen Maßnahmen, die 2020 getroffen wurden, nur die logische Konsequenz von etwas, das sich viel früher abgezeichnet hatte und ergo für Sie gar keine Überraschung war?
Also ich habe das gar nicht so schlimm erfahren, wie Sie das jetzt so darstellen. Ich habe in meinem Leben sehr häufig widersprochen, will ich mal so sagen. Das fing in der Schule an, wo ich meinen Ärger mit meinem Direktor hatte. Das war dann nachher im Krankenhaus, wo ich Ärger mit meinem Chef hatte. Überall habe ich immer mal widersprochen und das hört man nicht so gerne. Und gerade wenn es dann Vorgesetzte sind, die einen dann auch noch irgendwie triezen können, dann ist das umso schlimmer. Und in der SPD war das also auch so, dass die wollten mich immer loswerden, weil ich da nicht das gemacht habe, was die Spitze gerne wollte. Also ich habe immer Kummer gehabt, immer Ärger gehabt und habe dann aber gelernt, dass es sich lohnt, das zu tun, was man für richtig empfindet. Und das hat mir eigentlich immer geholfen, auch in meiner Laufbahn. Ich habe immer neuere, interessantere Jobs gehabt. Und selbst jetzt bei Corona, da war es ja so, dass ich das, was vorher alles die Journalisten, mit denen ich vorher zu tun hatte und die Auftritte, die ich da hatte für Transparency und was für andere Organisationen, dass die zwar aufhörten, aber dafür viel interessantere Gespräche und Veranstaltungen dann stattfanden. Ich war ja noch nie so bekannt wie jetzt.
Ja, das stimmt. Das ist wiederum auch ein interessantes Phänomen, weil viele, mit denen ich spreche, die unter Corona sehr gelitten haben, ich sage dann auch immer gerne, Mensch, aber es hat sich dadurch auch so viel Neues ergeben. Auch neue Freundschaft, natürlich. Neue Bekanntschaft, neue politische Richtungen. Und also das Ganze wurde so durcheinander gewirbelt, dass man natürlich auf das Neue und was dadurch auch an Schönem entstanden ist, ja auch blicken kann. Ja. Aber ich weiß noch zum Beispiel, das war 2020, da gab es ja den Kontrafunk noch nicht, aber In Dubio, Podcast-Format von Burkhard Müller-Ulrich auf der Achse des Guten. Mhm. Und da waren Sie als Gast, das war ein sonntagliches Talkformat, und da schilderte Burkhard Müller-Ulrich eben öffentlich, dass, wenn In Dubio über YouTube gehört wird, allein schon, weil die Stimme erscheinen wird, YouTube die Übertragung abbrechen wird. Er begrüßte dann Sie mit Namen, Ihre Stimme setzte ein und in dem Moment brach YouTube ab. Also es gab einen Algorithmus, der Ihre Stimme auf den sozialen Netzwerken verbannte.
Ah ja.
Also Sie wussten das gar nicht?
Nee, das wusste ich nicht, dass es so perfektioniert war.
Das war sehr perfektioniert, ja. Aber ich will nochmal zurück. Sie hatten gerade schon die Institution Transparency International zum Beispiel genannt.
Ja.
Oder das Institut Soziale Moderne, das Sie ja mit begründet
haben. Ja, richtig, mit Hermann Scheer.
Genau. Ja. Das waren ja so ganz klassische linke Institutionen, sage ich jetzt mal. Oder Antikorruptions-NGOs, würde jetzt Transparency International
sagen. Ja, ich auch bei Mezis und bei anderen Organisationen war ich sehr aktiv.
Genau, ja, genau. Ja. Die schmissen Sie ja alle raus.
Nee, bei Mezis habe ich gekündigt. Die sind nicht aktiv.
Aber bei Transparency International, da wurden Sie, wie es hieß, suspendiert.
Wollten Sie, da bin ich aber vorher ausgetreten, genau. weil ich Ihnen gesagt habe, so korrupt wie ihr seid, mit euch kann man keine Korruptionsbekämpfung mehr machen. Und da trete ich aus. Also von daher, da bin ich in die Offensive gegangen, denn vorher, bevor die mich rausschmeißen konnten.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel interessant, weil das Institut Soziale Moderne war ja von Ihnen begründet worden. Sie sind ja durchaus ein, ich sag mal, linker Querkopf gewesen, auch in der SPD.
Ja, ich war immer Querdenker, ja, ja, genau.
Genau, genau. Und das war damals ja noch positiv. Genau. Wie ist es gekommen, dass diese Institution, wenn ich jetzt mal die NGOs wie Transparency International dazu rechne, dass diese Institutionen auf einmal gleichgeschaltet waren?
Ja, wenn ich das wüsste. Das geht meistens übers Geld und dann manchmal immer gucken, wer bezahlt den ganzen Laden. Dann werden da Geschäftsführer dann hingesetzt, die man vorher irgendwie unterstützt hat. Also die ganze Personalpolitik, da wird geguckt, wer ist da im Vorstand, können wir da Leute in den Vorstand setzen, sodass wir den in der Hand haben und so weiter. Also das kann man richtig sehen. So ein Recruitment gibt es richtig. In dieser Organisation werden Leute eingeschleust, sodass im Vorstand oder dass in wichtigen Positionen dann Schwierigkeiten gemacht werden können, wenn denn nicht das, was die Sponsoren gerne wollen, geschieht. Also da habe ich bei vielen Organisationen gemerkt, dass die gekauft wurden und dass die ja auf Kurs gebracht wurden. Und das ist aber angefangen schon bevor das 2020 losging. Auch beim Arzneimitteltelegramm. Ich habe mit Peter Schönhöfer einmal gut zusammengearbeitet bei der Schweinegrippe. Das war nachher plötzlich Schluss. Da kamen dann auch neue Leute und die waren dann ganz vorsichtig und nicht mehr so kritisch. Und ja, da fehlte mir wieder ein Kooperationspartner. Aber es hat der neue gegeben.
Wer finanziert diese Institutionen, NGOs, über die wir gerade sprechen?
Ja, das ist unterschiedlich. Das ist so, dass die meisten leben ja einerseits von Beiträgen von Mitgliedern, dann leben sie von Spenden. Und ich finde, es ist immer am interessantesten, wenn man sich anguckt, die Jahresberichte, da stehen ja dann meistens auch die Finanzen drin. Und da kann man immer sehen, Ausgaben und Einnahmen. Und bei den Einnahmen steht auch drin, bei den guten Organisationen steht drin, von wem sie Geld gekriegt haben. Und da hatte ich ja bei Transparency gesehen, dass dieses Chapter, was sich um die Arzneimittel und das Gesundheitsthema kümmert, dass das zu 40% von Glaxo finanziert war.
Dem Pharma-Riesen.
Ja, das ist in London gemacht worden. Die haben das für die ganze Welt für Transparency gemacht. Und die wollten es auch in Deutschland machen. Die haben immer versucht, mich zu überreden, dass wir das doch in Deutschland von ihnen machen lassen. Und irgendwann habe ich dann mal nachgeguckt, wer die bezahlt. Und da habe ich dann gesehen, das ist Glaxo und andere, der Wellcome Trust war noch dabei. Die haben, also das sind die üblichen Verdächtigen, die man auch bei der WHO und in anderen Organisationen sieht. Die haben praktisch Transparency dann finanziert und haben natürlich dann auch, können mitreden auch bei den Themen, bei der Themenauswahl. Und das gibt's nicht auch in anderen Bereichen. Transparency hat zum Beispiel ein Chapter, wo es um Defense geht, um Verteidigung, also um Rüstungsindustrie. Da bekämpfen sie Korruption in Rüstungsindustrie, da bezahlt kriegen sie komischerweise Geld von der holländischen und von der schwedischen Regierung. Das sind alles so Geldwaschwege, auf denen denn das Geld dann dahin kommt. Diese Organisationen werden ja zum Greenwashing benutzt. So nennen wir das, haben wir das bei Transparency immer genannt, dass sie guten Eindruck machen. Und dass es so aussieht, als würde die Demokratie noch stark und die Opposition auch noch kräftig sein und die Menschen hätten ein Sprachrohr mit diesen Organisationen. All diese Organisationen, Change.org und wie sie alle heißen, sind so scheindemokratische Ersatzinstitutionen, die weitestgehend gekauft sind. Ich war ja auch, wie heißt es, diese journalistische Geschichte, wo der Markus Grill dann nachher Chef war, Korrektiv. Da war ich ja auch sogar, habe die sogar gesponsert, habe ich sogar Beiträge bezahlt, bis sie mich dann plötzlich dann auf die falsche Seite gestellt haben und gegen mich argumentiert haben. Da war ich noch Mitglied. Also da war ich plötzlich rechts bei denen. Und das war ziemlich komisch zu erleben. Genauso bei der Taz war ich ja auch, hatte ich Anteile, 500 Euro Anteile, Genossenschaftsanteile. Und das hat dann 4 Jahre gedauert, bis ich die wiedergekriegt habe. Aber da habe ich natürlich auch gleich gekündigt. Denn das waren entsetzliche Erlebnisse. Ich hatte nicht das Ausmaß geahnt, wie da überall schon die Kralle drauf war und wie man diese Controlled Opposition, so kann man das ja wohl nennen, vorher organisiert hatte. Überall. Und es ist mir auch weiterhin klar, dass in jeder Organisation, in jeder Einrichtung, wo Opposition auch stattfindet, dass man da immer daran denken muss, dass da jederzeit auch jemand oder wieder Leute drin sein können oder Einflüsse geltend gemacht werden, die das Ganze dann versuchen zu kontrollieren. Dass die Opposition zwar als Opposition anerkannt wird und dass man sagt, oh, da ist ja was, gibt's ja einen Widerstand, aber dass man den Widerstand in der Hand hat und kontrollieren kann, dass er nicht zu schlimm wird. Das ist das, was wohl offenbar überall läuft. Das ist jahrzehntelang vorbereitet.
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Institutionen gegründet wurden. Also die gab es ja in den 70er Jahren in dem Sinne nicht. Die sind ja alle dann im Zuge dessen, was Sie, glaube ich, Neoliberalismus nennen, der ja dann so Ende der 80er, Anfang der 90er dann richtig Fahrt aufnahm. Also die Institutionen wurden dann gegründet. Mhm. Und ich glaube, die Gründung und das Kontrollieren dieser Gründung, die scheinbar dafür da sind, die Demokratie zu sichern, das gehört dann irgendwann auch zusammen.
Das ist eine ganz alte Methode. Allein die Tatsache, dass wir eine Demokratie haben, die eine Parteiendemokratie ist, dass es Parteien gibt, das ist schon ein Teil dieser Strategie. Denn Parteien sind wieder Organisationen, die ja in der Spitze nicht demokratisch gewählt werden von den Menschen, von der Bevölkerung, sondern da sind Mitglieder, die wählen sich den Vorstand. Und da kann man Mitglieder reinschicken und da kann man Einfluss nehmen auf die Vorstände, die kann man kaufen, leicht bestechen. Und so dass man davon ausgehen muss, dass diese Leute, die jetzt die Politik in Deutschland und anderswo in der Hand haben wollen, dass die in alle Parteien ihre Leute schicken. Davon muss man ausgehen. Und ich habe das ja in der SPD so deutlich erlebt, da waren also Leute, da habe ich mir im Kopf geschüttelt, wie die da hinkamen, die dann nachher aber auch dann Lobbyisten waren für irgendwelche Industrieunternehmen. Also ich war da sehr illusionslos, was die Parteien angeht und ihre Funktion.
Und die haben sich erweitert in diese Institutionen, von denen wir jetzt als Zivilgesellschaft oder NGOs sprechen, aber eigentlich ist sie sozusagen sind die Parteien oder das Parteienprinzip da reingesickert und weitergetrieben worden. Sagen Sie mal, Sie waren ja für die SPD im Deutschen Bundestag und waren ja dann auch in Ihrem Wahlkreis Flensburg-Schleswig einige Male direkt gewählt.
Ja, das erste Mal nicht, aber dann immer. Insgesamt war ich ja in 4 Legislaturperioden da und 3-mal bin ich direkt gewählt. Das erste Mal bin ich aus Versehen reingerutscht über die Liste.
Genau. Und die Menschen kennen Sie doch. Also im Sinne von in Ihrem kleinen Heimatort, in Ihrem Wahlkreis. Sie sind bekannt. Wenn man das zweite, dritte Mal im Deutschen Bundestag sitzt, dann ist man ja auch eine prominente Person. Wie haben die 2020 reagiert? Also haben Sie in Ihrem nächsten Umfeld irgendwas gemerkt?
Also ich habe von der SPD nichts mehr gehört so richtig. Da sind aber auch viele Leute ausgetreten in der Zeit, genau wie ich. Da habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Die haben sich aber nicht wieder gemeldet. Die hatten wohl Angst davor, mit mir dann irgendwie sich die Finger schmutzig zu machen in ihrer Karriere oder in ihrer Arbeit. Ich habe also von den Organisationen, in denen ich früher tätig war, das gilt für Transparency, das gilt für die Rheuma-Liga. Ich war ja über 10 Jahre lang Präsident der Rheuma-Liga in Schleswig-Holstein. Mit über 10.000 Mitgliedern. Also das war eine wichtige Funktion. Und auch da hat man mir ja gesagt, dann im Vorstand, dass ich doch lieber, obwohl ich so gute Arbeit gemacht habe und das alles prima gewesen ist, ich sollte doch lieber das Amt aufgeben, weil man sonst kein Geld mehr von der Krankenkasse bekommt. Also ich bin dann auch schnell weggegangen, weil in solchen Organisationen und mit solchen Leuten, die so denken und die, da kann ich nicht zusammenarbeiten, das geht auch nicht.
Aber warum denken die so? Weil es ist ja ein Prinzip, da wird ja ein ganzer Teppich ausgelegt und wenn man auf diesem Teppich sich bewegt, dann muss man halt Angst haben, irgendwann nicht mehr an die Töpfe zu kommen.
Ja.
Ist das schon Korruption? Weil ich weiß, mit Transparency International, da haben sie ja immer gegen Korruption gearbeitet.
Ja.
Ist Korruption immer nur das, wo dann direkt Geld fließt in die Taschen, ohne dass es versteuert wird? Oder wie würden Sie Korruption definieren?
Ja, Korruption haben wir definiert bei Transparency und zwar als den Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder Nutzen.
Mhm.
Das heißt, das ist noch nicht mal zum persönlichen Vorteil, sondern zum privaten.
Was ist der Unterschied?
Privat ist auch eine Aktiengesellschaft. Also wenn ich etwas anvertraut bekomme, wenn ich also gewählt werde von irgendwie Gremien in Gremien oder wenn Leute mir Geld geben oder wenn ich irgendwie, wenn man mir was anvertraut. Mach du mal für uns. In der arbeitsteiligen Gesellschaft ist das ja überall der Fall. Und ich nutze dieses Vertrauen aus, um für zweite oder dritte Vorteile zu erwirtschaften. Und nicht für die, die mir das anvertraut haben. Dann bin ich korrupt. Das heißt, wenn ich jetzt Universitätsprofessor bin und nach Wahrheit suchen soll als Wissenschaftler und ich verbiege mich dann für Sekundärinteressen, für Geldgeber, die mir Forschungsmittel geben und vergesse dann meine primäre Aufgabe, dass ich gnadenlos nach Wahrheit suchen soll als Wissenschaftler, dann bin ich korrupt schon, dann habe ich was aufgegeben, dann habe ich die Fragen nicht gestellt aus Rücksicht auf den Geldgeber, die ich sonst hätte stellen müssen.
Wie sehen Sie das systemische Problem da drin? Weil ich weiß natürlich von, wenn man jetzt nicht gerade Gender Studies macht, aber sagen wir mal in der Hochwissenschaft im Sinne von Naturwissenschaft arbeitet, dass man seine Studien irgendwie finanziert bekommt. Man bekommt zwar sein Gehalt als Professor, aber die Studien selbst sind sehr kostenintensiv. Mhm. Also muss man immer auf diese berühmte Drittmittelakquirierung aus.
Ja, genau.
Und die Drittmittel sind ja letztlich nichts anderes als das, was Sie gerade als Korruption beschreiben, oder?
Ja, das sind sehr komplexe Mechanismen, wie diese Gelder verteilt werden. Wenn Sie mal an die Deutsche Forschungsgemeinschaft denken oder an so große Stiftungen, die haben ja Gremien dann, die das Geld dann allozieren, die also sagen, wer kriegt was, wer kriegt nichts, unter welchen Bedingungen und so weiter. Und da kommt es natürlich darauf an, wer sitzt in den Gremien drin. Diejenigen, die das Geld geben, achten darauf, dass sie dann auch Leute kriegen, die in den Gremien sitzen, die aufpassen, dass das Geld dahin geht, wo sie das wollen, damit das gemacht wird, was sie gerne hätten. Also der Einfluss ist da indirekt dann. Und das geht auch bei Steuermitteln.
Genau. Ist das Korruption?
Also als Wissenschaftler ist mir was anvertraut. Als Wissenschaftler ist mir anvertraut, nach Wahrheit zu suchen. Sauber zu arbeiten. Also Fragen zu stellen, die nicht Dinge auslassen, die was nicht Wichtiges ausblenden. Das fängt ja schon bei der Themensuche an. Was nehme ich als wichtiges Thema? Ist, wenn ich jetzt als Wissenschaftler, als Mediziner immer nur suche nach irgendwelchen Drogen oder Pharmaka, die möglicherweise verkauft werden können, dann kann ich mich zum Beispiel, was die Bekämpfung von bestimmten Krankheiten, bin ich da schon sehr eingeschränkt. Es geht eben vieles nicht über Medikamente, sondern da muss man andere Dinge erforschen, damit man Krankheiten vermeidet oder sie kurieren kann. Aber da gibt es kein Geld für Prävention zum Beispiel, für Präventionskonzepte oder für solche Dinge. Da ist ganz wenig Geld da verglichen mit der Arzneimittelforschung und mit der Forschung, die durch die Pharmaindustrie bezahlt wird.
Ja, das dürfte ja auch mit Ihrer Sozialisation zu tun haben, Herr Wodak. Sie haben Ende der 60er Jahre begonnen zu studieren.
Ja, also, ich bin 68er. Ich war.
Genau, Sie sind 68er.
Ja, genau. Ich bin 66 angefangen und habe da die Revolution miterlebt der Studenten in Berlin an der Freien Universität. Und habe da die Sit-Ins mitgemacht und Rudi Dutschke geholfen, die Fahne bei der amerikanischen Bibliothek runterzuholen. Und all solche Sachen habe ich damals gemacht.
Okay, das heißt, Sie waren da auch engagiert.
Ja, aber ich war nicht in SDS und in keiner Gruppe drin, sondern ich war damals schon jemand, der dieses Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Gebrülle und sowas bescheuert fand und das dumm fand, wie diese Protestaktionen liefen. Mhm. Und ich war auch bei den Kriegsdienstverweigerern schon, in der Schule war ich im Vorstand in Hamburg. War ich beim Verband der Kriegsdienstverweigerer im Vorstand.
Ja, ich erinnere, den gab es damals noch, genau.
Weil ich mich geärgert hatte über die Werbung, die Bundeswehr mein schwarze Brett in meiner Schule hängte. Da habe ich damals auch Ärger mit dem Direktor gehabt und so. Also das sind alles so lange, lange Entwicklungen. In die Berliner Zeit, da habe ich auch angefangen, den Lieder zu schreiben und in den Kneipen zu singen.
Ja, sehr gut.
Damals noch Plattdeutsch und... Aber das war so eine wichtige, prägende Zeit für mich. Da habe ich mich auf die Bühne getraut, das erste Mal.
Ah, ja.
Und das hat mir geholfen, mich später auch keine Angst zu haben vor Publikum und auch in der Politik dann freier zu reden. Und da muss man sich irgendwie freistrampeln. Ich habe das ja sonst nirgendwo gelernt. In der Schule, da lernt man das nicht so. In der normalen Schule, da muss man brav sein und gehorchen. Und dort kriegt man Ärger. Dann nachher in Hamburg, dann habe ich die Revolution ja nach Hamburg getragen. Das war Berlin. Da war es dann so, dass ich in so einer Bürgerinitiative in Hamburg in der Innenstadt wohnte, ich in so einer alten Wohnung, die der Stadt gehörte, und das sollte abgerissen werden. Und da hat die DKP eine Initiative gemacht, Unterschriftensammlung dagegen. Und ich fand das gut und habe damit Unterschriften gesammelt, obwohl ich nicht in der DKP war. Aber da war ich wohl auf irgendeiner Liste. Und als ich nachher einen Job suchte als Arzt, Da kriegte ich keinen, weil da Berufsverbot war für Leute, die sowas gemacht hatten.
Aha.
Da gab's schon Berufsverbote.
Ah, sehen Sie.
Und ich bin da nur reingekommen, weil ich als Medizinalassistent, da habe ich ja im Bernhard-Nocht-Institut gearbeitet, und da, wo Herr Drosten dann ja auch später war, lange nach mir. Und da habe ich dann aber den Hafenarzt von Hamburg kennengelernt. Und der fand mich toll, der fand mich nett, und der hat gesagt, ich nehme dich, ist mir alles scheißegal, ich setze mich für dich ein, du kommst zu mir, komm mal, dann bist du im öffentlichen Dienst und dann bist du erstmal Hafenarzt und dann kannst du später dann ins Krankenhaus gehen. Und so bin ich dann zur See gefahren als Arzt, und so bin ich Hafenarzt geworden, das heißt das erste Mal im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig, und habe als erster dann auch die internationalen Gesundheitsvorschriften umsetzen müssen der WHO, indem ich die Schiffe kontrollieren, die in den Hamburger Hafen kamen, ob da nicht Pest und Cholera eingeschleppt wird. Also ich habe da von Anfang an in dieser Thematik habe ich Dinge gelernt. Und deshalb fühle ich mich auf diesem Gebiet so WHO-mäßig und Seuchenbekämpfung und mir auch zu Hause, nachher als Amtsarzt natürlich sowieso.
Ja, genau, weil dieses Tropeninstitut, Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, das da am Hafen ist und so, alles sehr prominent, wenn die Schiffe einlaufen.
Jo, herrlich.
Genau, herrlich. Und Sie sind ja auch zur See gefahren, oder?
Ja, ich bin Vierteljahr, bin ich unterwegs mit der MS Holstenstein bin ich gefahren, weil ich Schiffsarzt. Das als überzähliger Schiffsarzt. Da kriegt man so Handschuhkoje, muss man denn, da waren dann Passagiere, und wenn Passagiere mitgenommen werden, da muss auch ein Arzt an Bord sein. Das war damals, glaube ich, ab 10 Passagiere, mussten die einen Arzt mitnehmen. Und da bin ich mit lauter Passagieren gefahren, die nach Chile wieder rückeinwandern wollten, nachdem Pinochet da geputscht hatte.
Ja.
Und da waren diese ganzen Leute, die sich aufregten über Allende und die jetzt sagten, Gott sei Dank, jetzt ist da wieder Ordnung. Und mit denen musste ich da an einem Tisch sitzen, mit dem Kapitän und diesen Passagieren. Da habe ich den Kapitän gesagt, erspar mir das bitte, ich gehe mit der Mannschaft essen, ich will mit diesen Leuten nicht diskutieren. Das war fürchterlich. Also das waren richtig faschistoide. Naja, das war schrecklich. Ja.
Sehr schön. Sie haben Ihre Doktorarbeit, wenn ich das richtig erinnere, psychische Krankheiten der Seeleute, ja, war das Thema.
Ja, ja.
Das heißt, Sie sind nicht nur zur See gefahren, sondern Sie haben sich auch wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt.
Ja, ich finde, es war toll. Ich habe dann auch da bei dem im Bernhard-Nocht-Institut habe ich den Leiter der Schifffahrtsmedizinischen Institutes kennengelernt,
ja,
Professor Goethe. Und der hatte dann gesagt, er hätte da so Material, das wartet noch auf Aufarbeitung, das waren dann 400 Seeamtsverhandlungen, also so Akten von Seeamtsverhandlungen, wo Leute Selbstmord gemacht hatten oder über Bord oder unter Alkoholeinfluss zu Tode gekommen waren. Und also das alles so psychische Diagnosen dann eine Rolle spielten. Da wird dann jedes Mal, wird da eine Seeamtsverhandlung gemacht. Das heißt, werden Zeugen befragt und weshalb das passiert ist, wer Schuld hat und so weiter. Und diese Akten, die habe ich dann übernommen und sollte sie auswerten. Und das fand ich sehr spannend. Da waren die unterschiedlichen Seeleute, welche in der Fischerei, die da oben immer bei Grönland rumschippern, oder dann andere, die auf großer Fahrt waren, andere, die in der Küstenschifffahrt waren, einige auf Tankern, wo man keinen Alkohol trinken darf und dann durchdreht, wenn man Alkoholiker ist nach 4 Tagen. Also ganz verschiedene Krankheitsbilder. Das war unheimlich interessant. Und ich habe dann natürlich auch als Hafenarzt die Chance gehabt, dann in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, habe ich die Schiffskrankentagebücher ja regelmäßig kontrolliert. Mhm. Alle Schiffe, die einkamen, die deutschen Schiffe, bin ich an Bord gegangen und habe dann geguckt, was ist passiert unterwegs. Und habe dann auch Leute nachuntersucht. Ich habe ja auch die Tripper-Untersuchungsstelle gehabt.
Über Hamburg Reeperbahn mit den ganzen.
Ja, genau. Das ist jetzt ein sehr vornehmes Lokal. Das ist in der Seewartenstraße 9a. Da war die Geschlechtskrankenuntersuchungsstelle.
Ja.
Geschlechtskrankenfürsorge. Und einmal nachmittags über eine Stunde oder anderthalb Stunden musste ich dann dahin. Und dann kamen diese Leute, die waren dann, hat den Zettel gekriegt an Bord. Hatten die so einen Schein gekriegt, dass sie sich nachuntersuchen lassen müssen, bevor sie nach Hause fahren, damit sie nicht in die Familie was einschleppen.
Nach Hause bringen.
War dann immer sehr nett. Die Leute, hat Spaß gemacht. Die haben mal viel erlebt. Da hat man viel gehört, was da so passiert ist unterwegs. Und die haben dann noch eine Spritze in den Hintern gekriegt, Penicillin oder irgendwas. Und dann durften sie zu Mama wieder nach Hause. Ja, das war so eine ziemlich wilde Zeit als Hafenarzt. Und ich habe diese ganzen Aspekte in der Seefahrtsmedizin, die habe ich natürlich kennengelernt. Auch die Apothekenatteste. Ich bin nach Oslo gefahren, um dann ein deutsches Schiff Apothekenattest zu machen, was nie nach Hause kam, was Hamburger Hafen Heimathafen hatte. Aber die müssen ja dann untersucht werden nach deutschem Recht. Und dann ist man dahin gefahren. Da bin ich mit dem Motorrad hingefahren, denn bin dann mit der Fähre rübergefahren und hab dann die Apotheke kontrolliert und dann wieder nach Hause. Es war alles sehr abenteuerlich. War sehr.
Wir reden jetzt über was für eine Zeit? Ende 70er, Anfang 80er Jahre?
Das war Anfang der 70er. So.
Anfang der 70er.
Ja, 73, 74 muss das so gewesen sein ungefähr.
Und da gab es schon die WHO, sagten Sie. Die
gab es ja schon lange. Die gab's
genau.
Ja
noch nicht. Aber das heißt, was wir heute als WHO erleben, die ganze Machtsphäre, die die WHO natürlich mit Corona ins Bewusstsein der Menschen tretend ausgebaut hat, die war damals ja noch viel kleiner, oder? Also das föderale Prinzip, das lokale Prinzip war ja viel mehr im Vordergrund.
Damals gab es auch noch nicht diese Investoren, die dann die WHO als ihr Werkzeug entdeckt hatten, so wie Bill Gates und so. Das ging eigentlich erst los so 99 oder 2000, als die Frau Brundtland Chefin wurde. Frau Brundtland, die norwegische Ministerpräsidentin, wurde in Davos ausgeguckt, dass sie da dann Chefin der WHO werden sollte. Und das ist sie dann auch geworden.
Mm.
Und das Erste, was sie tat, war, dass sie diese Wirtschaftskapitäne und Banker und Investoren, die da in Davos dann zusammenkommen, dass sie die aufgefordert hat, doch mehr für Gesundheit zu tun. Es seien doch auch ihre Angestellten, die sollten mal die WHO, die damals gerade finanziell sehr, sehr notleidend war, die sollten der doch unter die Arme greifen. Und das haben die gerne getan. Und Bill Gates war einer von denen, die das zuerst erkannt haben. Und der hat so richtig natürlich dann auch nicht nur Geld gegeben, sondern auch gesagt, wofür das Geld verwendet werden soll. Und dann kann man auch festlegen, wer denn dort in den Expertengremien sitzt. Da hat man dann auch ein Wörtchen mitzureden. Man hat dann seine Experten, kann man da reinsetzen. So dass die WHO dann in dieser Zeit, seit Beginn dieses Jahrtausends, ist sie nach und nach zu einem Werkzeug geworden für Arzneimittelindustrie hauptsächlich. Und mit Hilfe der WHO kann man ja sicher schön dann auch den Leuten Angst machen bei der Vogelgrippe, bei der Schweinegrippe, bei MERS, bei Covid und jetzt immer wieder, jetzt ist ja wieder die Vogelgrippe und wieder auch die Monkeypox zwischendurch. Die denken sich ja dauernd neue Erreger aus, die sie an die Wand malen, mit denen sie uns Angst machen. Und da ist dann immer irgendeine Firma, die davon profitiert. Man muss dann immer in die Börsenblätter gucken, um zu sehen, wer dahinter steckt. Da kann man das ganz gut sehen.
Ist das wirklich so einfach?
Ja. 86% der Gelder der WHO sind praktisch zweckgebunden. Manchmal kommen die direkt von irgendwelchen Stiftungen wie Bill & Melinda Gates Stiftung oder Wellcome Trust oder solche Organisationen, aber manchmal kommen sie auch von nationalen Regierungen. Da werden die praktisch von der Regierung gewaschen. Die Regierung tut so, als würde sie was für Gesundheit tun, gibt also zusätzliche freiwillige Mittel, aber auch unter Bedingungen und hilft damit ihrer eigenen Pharmaindustrie in ihrem Lande. So hat Deutschland zum Beispiel in der Zeit von Covid, als die diese Spritzen vorbereitet hatten, als BioNTech dann da profitieren durfte, war Deutschland der größte zusätzliche Mittelgeber. Da musste Deutschland auch dafür bezahlen. Wir müssen was investieren, dass unsere Industrie denn da Geld verdienen darf. Ich meine, wenn jetzt die Adipositas zu einer Volksseuche hochstilisiert wird, zur Pandemie, also die Non-Communicable Diseases und die Adipositas als eine der schwerwiegendsten Krankheiten, die ganz viele Menschen dahin wirft, stimmt ja. Aber das machen die zu einer Pandemie und dann ist die WHO zuständig und dann sagt die den Staaten, ihr müsst was dagegen tun, ihr müsst da Mittel einkaufen und dann gibt es ja dieses Mittel von Novo Nordisk aus Dänemark. Das kann man spritzen, das kostet zwar sehr viel Geld, aber da müsst ihr was tun.
Ach so, genau, diese Schlankheitsmittel oder vielmehr Schlankheitsspritzen, Ozempic und das ist glaube ich der moderne Name.
Ja, genau, das ist eigentlich ein Antidiabetikum.
Genau, Antidiabetikum.
Da hat man dann die Wirkung, hat man dann entdeckt, dass das auch den Appetit verringert und hat man später dann gesehen, das hat sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Also es ist etwas, was man erstmal gepusht hat, wo jetzt die Aktienkurse schon wieder rückläufig gewesen sind in den letzten Wochen und Monaten.
Genau, ja, weil die Nebenwirkungen dann doch zu groß sind.
Doch nicht so brenner ist, wie man das vorher dargestellt hatte.
Jetzt sagen Sie mal, ich habe jetzt einen Linken vor dem Mikrofon. Zumindest glaube ich so, dass Sie sich so bezeichnen würden oder zumindest bezeichnet haben.
Tja, wissen Sie, ich bin in Organisationen gewesen wie der linke Flügel der SPD oder bei dem Institut Solidarische Moderne oder ja, ich habe das Bündnis für Menschenwürde gegründet in Bonn. Das ist, habe ich zusammen mit den Grünen war das damals. Aber das waren immer so Widerstandsbewegungen innerhalb der Parteien und deshalb galt ich immer als links, als linker Flügel. Und ich weiß heute aber nicht mehr, was links ist. Deshalb ist es ein Problem. Ich würde diese Begriffe gar nicht mehr benutzen, weil die sind so missbraucht worden, dass man da ganz was anderes drunter versteht.
Ja, aber ich weiß, Sie haben sich immer gegen den Neoliberalismus gewandt.
Ja.
Und heute ist ja so kommt es mir zumindest vor, der linke Zeitgeist, links, alles ist links, das heißt irgendwie alles ist moralisch aufgeladen, gutherzig etc. Also auch wenn die Bundesregierung halt die WHO finanziert, dann tut sie das natürlich, weil sie die Menschen retten will, auch wenn sie nur ihre Pharmaindustrie damit pushen will. Aber alles wird so moralisch hochgejatzt und ich glaube, das war lange das Steckenpferd, vielleicht auch das Feigenblatt der Linken.
Ja.
Der Neoliberalismus hat aber genau das genommen, meines Erachtens, und umgewandelt in ganz handfeste wirtschaftliche oder sagen wir auch Machtinteressen. Wie sehen Sie das? Weil Sie stehen ja da in so einem Brennpunkt zwischen links gewesen sein und gleichzeitig wie völlig vereinnahmt worden zu sein. Wenn ich, wie gesagt, das Institut Soziale Moderne, was sie ja dann auch ausgeschwitzt hat, obwohl sie es gegründet haben, weil sie in Corona oder während der Corona-Zeit gesagt haben, hey Kinder, mach mal locker, das ist gar nicht so ein schlimmes Virus.
Weil ich rechts war.
Ja, weil sie mit rechten Medien geredet haben.
Ich habe ein Interview gemacht mit einer, wie hieß sie noch? Die hat mal so ein bisschen Frau muss an Herd auch wieder und so solche Sachen gesagt.
Eva Herrmann, glaube ich, war.
Ja, genau, Eva Herrmann.
Genau.
Mit der habe ich ein Interview gemacht, das war eigentlich völlig unverdächtig. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich da mit irgendwie jemand gesprochen habe, der so extreme rechte Positionen hätte.
Ja.
Ich gucke ja nie Fernsehen. Seit meinem 16. Lebensjahr gucke ich kein Fernsehen. Das ist ein Riesenvorteil.
Aha.
Dass ich also diese ganze Medienprogrammierung nicht mitgemacht habe. Ich habe ab und zu im Auto immer Radio-Nachrichten gehört und so und Zeitung gelesen. Natürlich habe ich mich informiert, aber das habe ich jedenfalls nie mitgemacht. Ich kannte die also nicht. Und deshalb wurde das plötzlich benutzt, zu sagen, jetzt bin ich mit den Rechten unterwegs und jetzt bin ich rechts und das ist halt unmöglich. Da habe ich mich kontaktschuldig gemacht. Und diese Kontaktschuld, das war der Vorwand, dass man mich da überall rausgeschmissen hat. Die haben ja mit mir überhaupt nicht über Covid diskutiert. Kein einziger hat sich da getraut, inhaltlich dieses Thema überhaupt zu diskutieren. Niemals. Nirgendwo.
Natürlich nicht. Ja, aber da hätten sie natürlich auch allein schon fachlich einfach wieder Worte geben.
Ja,
wobei, ehrlicherweise, Herr Lauterbach ja gesagt hat, Sie würden Humbug sprechen.
Er hat auch nicht inhaltlich gesagt, was denn der Humbug ist.
Nee, das nicht, nee. Aber er hat es abwegig genannt. Wissenschaftlich nicht haltbar, eine Räuberpistole.
Ja, genau.
Das ist das, was Herr Lauterbach gesagt hat.
Das ist natürlich ein wissenschaftliches Argument, ja, eine Räuberpistole.
Ja, vor allem, wenn man auf Ihrem Wikipedia-Eintrag das Kritisierte von Ihnen liest, dann ist das ja heute alles letztlich Teil der Aufarbeitung. Und wir ahnen, dass es genauso war, wie Sie es gesagt haben, aber Herr Lauterbach hat es eine Räuberpistole genannt.
Ja, Lauterbach ist einer von den Puppen, die uns vorgeführt werden. Er ist überhaupt nicht wichtig. Genauso wie Herr Drosten nicht wichtig ist. Und Herr Lauterbach, das sind Menschen, die können dieses reden heute und das andere reden morgen. Und die sind praktisch die Schauspieler auf der Bühne, die das uns verkünden, was andere Leute sich ausdenken, was sie ihnen als Sprechzettel dann in die Hand geben. Also ich halte nicht für wichtig. Die sind austauschbar.
Mhm. Wer schreibt das Stück, was die aufhören auf der Bühne?
Ja, das ist spannend. Das hat was mit denen zu tun, die mehr Macht und mehr Geld wollen. Diese Leute, die ihre Macht ausdehnen wollen auf die ganze Welt, also die global mehr Kontrolle wollen, die dann meistens ja in den USA dann auch verortet sind, die dann mit Hilfe der Geheimdienste arbeiten. Das ist ja ein Riesenkonstrukt. Das ist mir so ein bisschen klarer geworden, als ich mit Rolf Üssel, der hat das Buch geschrieben, Krieg als Dienstleistung, der hat über private Militär- und Sicherheitsdienste, hat er lange Jahrzehnte gearbeitet und den habe ich eingestellt bei mir im Büro, weil ich mal einen Bericht gemacht habe für den Europarat über private Militärfirmen, weil ich dachte, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das war damals zur Zeit auch des Irakkrieges und in der Zeit auch der Krieg im Balkan. Auch da haben diese Firmen ja eine maßgebliche Rolle gespielt.
Mhm.
Durch ihn habe ich gelernt, dass da diese Verzahnung der Privatwirtschaft mit den Militärstruktur in den USA, dass zum Beispiel Offiziere, die relativ schlecht bezahlt werden, dass sie 2 Jahre freikriegen und dann irgendwo in der Rüstungsindustrie arbeiten dürfen und dann hinterher wieder weiter im Militär, dass das so richtig so, ja, so ein Revolving Door-Geschäft ist und eine starke Verfilzung dieser beiden Bereiche, Rüstungsindustrie einerseits und Machtindustrie andererseits.
Naja, das ist ja Ihr Thema, sagen wir mal in den 70er Jahren, militärisch-industrieller Komplex. Das
ja,
haben
genau.
Ja die Linken immer nach vorne gebrüllt, sage ich jetzt mal. Das Interessante ist ja, ich glaube sogar, dass das stimmt, aber das Interessante ist, wie ist es gekommen, dass gerade die Kräfte, die SPD war es ja weniger. Es waren ja die Grünen, die sich dann aus diesen ganzen Umweltbewegungen und Bürgerinitiativen gebildet haben als Partei.
Ja.
Wie konnte es kommen? Weil es ist wirklich eine der Fragen, die mich nachhaltig beschäftigen, dass die Grünen nicht nur für Krieg jetzt sind, sondern auch während Corona die treuesten und strammsten waren.
Das hat was zu tun mit der Kaderbildung, wie das früher genannt wurde.
Also mit der sowjetischen Kaderbildung sozusagen, die in Davos stattfindet.
Richtig, die Global Young Leader, wie die heißen, die anderen sagen, das sind unsere Kader und so weiter. Das erfordert eine langfristige Planung und eine langfristige Vorbereitung. Und wir können davon ausgehen, dass diese Menschen, die jetzt endlich die Chance sehen, ihre Herrschaft und ihre Macht auszudehnen, so dass nationale Strukturen keine Rolle mehr spielen, die also die Europäische Union zum Beispiel in der Hand haben und die sich über Demokratien hinwegsetzen können, weil sie die Medien kontrollieren, weil sie sie besitzen, die Medien, oder weil sie Druck auf sie machen können. Das heißt, es gibt jetzt Strukturen, die langfristig ganze Institutionen vereinnahmen können, auf die wir uns eigentlich verlassen können müssen. Das Militär, die Finanzämter, die Gerichte, überall, da kann man überall Leute reinsetzen, wenn man genug Geld hat und wenn man rechtzeitig die Studenten schon vorbereitet und die Karrieren vorbereitet, die Karrieren bahnt und dann darauf aufpasst, wer diese Posten besetzt, dann kann man das sehr, sehr strategisch und sehr, sehr genau vorbereiten. Und das, was wir jetzt sehen, dass man wirklich fassungslos sieht, Donnerwetter, da funktioniert ja gar nicht mehr, wie es früher funktioniert hat. Wie kommt das, dass die alle mitmachen? Und das ist etwas, was ein deutlicher Hinweis dafür ist, dass das eben sehr, sehr gründlich und lange vorbereitet wurde.
Da gebe ich Ihnen recht. Aber das Prinzip wird doch auch für jeden deutlich, dass es ein Selbstzerstörungsprinzip ist. Weil das ist immer das, was mich so wundert, dass zwar es da um Milliarden, hunderte Milliarden, vielleicht sogar Billionen geht, aber die funktionierenden Gesellschaften dabei zerstört werden, was ja dann wiederum für den wirtschaftlichen, auch den Geldvermehrungstrieb, wenig hilfreich ist.
Ja, das kommt darauf an, von welcher Seite man das sieht. Wenn ich jetzt aus einer feudalen Familie komme, die seit Jahrhunderten wütend ist, dass man ihre Macht beschnitten hat, aus einer Familie, die seit Jahrhunderten sehr, sehr reich ist und die immer ihren Reichtum erhalten hat über alle Kriege, die jeden Krieg sogar genutzt hat, um noch reicher zu werden. Da gibt's ja genug solche Familien und solche Clans, die das gemacht haben. Und wenn ich dazugehöre und dann jetzt sehe, wie mit den Möglichkeiten der psychischen Beeinflussung ganzer Gesellschaften, wie da plötzlich völlig neue Möglichkeiten sind, meine Interessen zu zementieren und durchzusetzen und zu verstetigen, sodass ich die Menschen kontrollieren kann mit Hilfe der digitalen Technologie, mit Hilfe einer Kontrolle, die sowas von perfekt ist und die automatisierbar ist. So viele Leute kann ich ja gar nicht einstellen, um so viele Menschen zu kontrollieren. Und wenn ich das automatisiere, dann kann ich das im Apparat geben, dann wird das natürlich sehr, sehr vereinfacht. Und da kann man nicht mehr diese vielfältigen kleinen nationalen Kulturen, die kann man ja nicht kontrollieren. Da muss man sehen, dass man möglichst einheitliche Bevölkerungsstrukturen hat, damit sie kontrollierbar sind. Das ist so, wenn Sie eine Massentierhaltung machen, dann können Sie nicht verschiedene Rassen nebeneinander füttern, sondern Sie müssen möglichst sehen, dass Sie einen einheitlichen Bestand haben, dass Sie wissen, wann die alle Hunger haben und wann die was brauchen und wie viel sie brauchen, damit Sie es berechnen können. Genau so denken die und die versuchen, die Gesellschaft so zu vereinheitlichen, dass sie besser kontrollieren können. Mithilfe der digitalen Identität, mithilfe all dieser Kontrollmechanismen, von denen wir inzwischen ja täglich was hören.
Klingt nach einem bösen Projekt, sagen wir so.
Das ist es, ja. Und dass es böse ist, das sehen die natürlich nicht so. Die sagen, das muss sein, weil wir die Welt retten wollen, sagen die.
Die Welt wovor retten?
Vor den vielen Menschen. 8 Milliarden.
Es geht um die Überbevölkerung. Und
ja, natürlich. Dafür. Da so viele Leute passen nicht in den Stall. Die kriegen nicht alle gefüttert. Und das geht nicht. Da müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie man die Frauen unfruchtbar machen kann, wie man auch die alten Menschen nicht, dass sie nicht so alt werden, dass sie nicht so viel Renten noch kosten. Also da muss optimiert werden. Das ist wie bei der Viehhaltung.
Ja, das ist ja das, ich sag mal, menschenfeindliche Prinzip des grünen Denkens. Ich will jetzt die Grünen gar nicht als Partei jetzt irgendwie schlecht machen oder so, aber dass eben das größte Problem ist der Klimawandel und der Mensch auf der Erde.
Welcher Klimawandel?
Genau.
Ja.
Und welcher Mensch auf der Erde? Weil 8 Milliarden Menschen, das kriegen wir auch noch locker.
Also ich finde, die Familie Rockefeller ist eines der größten Probleme, die wir auf dieser Erde haben. So, jetzt kann die Rockefeller sagen, ich sehe das anders. Und da können wir uns alle zu Problemen machen und können gegenseitig sagen, so, die anderen sind schuld.
Mhm.
Aber da wird man keine objektive Wahrheit finden können, weil wir das alle unterschiedlich sehen. Und das Schöne ist ja, dass Menschen sich streiten können und sie sich einigen können auf Methoden, wie man rausfinden kann, wer denn da recht hat. Aber das kostet Zeit. Und das kann nur passieren in Räumen, wo jeder auch zu Wort kommen kann. Und das schaffen wir nicht in großen Gesellschaften. Und wir reden immer von der SPD, von Deutschland, von Europa, von dem Widerstand. Das ist Quatsch. Das sind keine Leute, die miteinander Dinge aushandeln können, sondern wir können nur als Menschen, die alle gleiche Rechte haben, die alle gleichberechtigt, menschenwürdig leben müssen. Das ist ja die Basis. Wir sagen ja nicht, die einen sind die Affen und die anderen sind die Fürsten und die einen sind Sklaven.
Mhm.
Da ist ja unser Anspruch, dass alle die Mensch sind, die Menschenwürde haben und dass dieses zu schützen eine Aufgabe der Gesellschaften ist. Das heißt also, die Autonomie jedes einzelnen Menschen, davon müssen wir ausgehen. Autonomie heißt, dass ich mir mein Leben so gestalten kann, wie ich das will. Und wenn es Konflikte gibt, weil der andere das anders will, dann müssen wir Methoden finden, wie wir uns einigen können. Und das ist das Prinzip der Demokratie, dass wir alle zu Wort kommen und dass wir dann abstimmen und Mehrheiten bilden. Aber dieser Prozess der Mehrheitsfindung und der Meinungsbildung, der Bildung von Normen, von Leitlinien, von Gesetzen, der muss so sein, dass da keine fremden Gesetze sind, nach denen ich mich richten muss. Sondern das müssen die Gesetze sein, wo ich die Gelegenheit hatte, mitzureden. Andere Gesetze, mit denen habe ich nichts zu tun. Da war ich nicht dabei. Da hatte ich nie die Chance, mitzureden. Und wenn wir das sehen, wie weit weg jetzt die Gesetzgebung ist, wie weit das, was in Brüssel passiert. Wer hat denn Frau von der Leyen zum Beispiel gewählt?
Hm. Aber Sie waren doch lange Jahre Teil dieses Prozesses.
Ja.
War es damals bis 2009, 2010, sage ich jetzt mal, anders als es heute ist? Also hat etwas eine Geschwindigkeit angenommen, von der Sie das gar nicht abgesehen haben, dass diese Geschwindigkeit bekommen wird?
Ja, es hat eine Geschwindigkeit angenommen, die ich nicht vorhergesehen habe. Das stimmt. Das ist einfach, hat sich überschlagen geradezu. Das ist hauptsächlich seit 2020 gekommen. Vorher war das Problem der Medien ja schon sehr, sehr groß. Dass es eben Massenmedien gab, die gehörten einigen Leuten. Ich habe damals im Europarat zum Beispiel Berlusconi, der besaß ja schon 40% der Medien in Italien. Dann hat er aber noch als Staatschef Einfluss auf die staatlichen Medien auch noch. Der hatte also die gesamten Medien in der Hand. Und da habe ich dann als einer Vertreter in der parlamentarischen Versammlung, habe ich gesagt, das geht nicht, da muss ich einen Bericht machen, da müssen wir darüber diskutieren gegen diese Medienmonopole, das dürfen wir nicht zulassen. Und habe einen Bericht gemacht über die Medien und ihre Rolle für die Demokratie. Das wollte erst die CDU nicht, die hat das abgelehnt, weil gerade die italienischen Wahlen waren. Da haben wir gesagt, gut, Wolfgang, mach das denn, wenn die Wahlen vorbei sind. Und da durfte ich diesen Bericht dann machen. Und das war ein sehr guter Prozess. Da habe ich also mit ganz vielen wissenschaftlichen, so journalistisch-wissenschaftlichen Instituten zusammengearbeitet. Und da haben wir dann Indikatoren entwickelt, 26 Indikatoren, an denen man erkennen kann, ob die Medien ihre Funktion für die Demokratie erfüllen können oder nicht. Und dieser Bericht, der ist verabschiedet worden, der ist auch sehr gelobt worden und alles ganz prima. Und der ist dann nachher von der Europäischen Union benutzt worden, diese Indikatoren, um zum Beispiel die Beitrittskandidaten zu beurteilen. Da gibt es also einen Bericht über Serbien und über die Medien in Serbien.
Mhm.
Da sind meine Indikatoren benutzt worden. Und ich habe immer damals noch gedacht, das kriegen wir noch irgendwie hin mit den Medien, dass wir das problematisieren. Aber das ist so brutal weitergegangen. Und in den USA hat es ja vor 30, 40 Jahren zig Medienkonzerne mit Zeitungen, große Zeitungen und viel Streit, öffentlichen Streit gegeben. Und in Europa auch. Und jetzt sind es eigentlich nur noch ganz, ganz wenige, denen das gehört. Und alles ist gleichgeschaltet. Dass das so schnell funktionieren könnte, habe ich nie gedacht.
Naja, wir bewegen uns ja in eine Zeit hinein, wo das Gleichgeschaltete langsam aufhört. Ich meine, seit 5, 6 Jahren, ich glaube, Corona hat da schon auch einen Push gegeben.
Ja.
Gibt es Alternativmedien etc.?
Es sind ja immer viele Leute, die das merken, sind ja nicht alle doof.
Genau.
Wenn die Leute mit ihren Pantoffeln vorm Fernseher sitzen, na gut, da kann man nicht viel machen. Aber so Leute, die das Denken gelernt haben, die kritisch hinterfragen können und so, das sind ja ist ein Großteil der Bevölkerung. Das sind nicht nur die studiert haben, sondern ich habe bei Handwerkern, bei einfachen Leuten, die da einfache Dienstleistungen machen, habe ich manchmal viel kritische, viel klügere Einsichten hier gehört als bei Akademikern, die Angst um ihre Karriere hatten, die das alles mitgemacht
haben. Die Akademisierung, das ist ja das Interessante, die Akademisierung der Gesellschaft hat nichts geholfen.
Nein, das ist Das ist ein Gehorsamsapparat.
Ist ein Gehorsamsapparat. Die Politisierung der Gesellschaft hat noch weniger geholfen. Der linke Zeitgeist hat meines Erachtens am wenigsten geholfen. Also, na, was ich damit meine, ist, dieses 2020 ist ja eine Zäsur. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Leben ist. Das war ja meine Anfangsfrage. Ist dieses 2020 eine Zäsur für Sie oder ist es für Sie etwas, was Sie vorausgesehen haben und deswegen sich darauf vorbereitet haben?
Es ist eine Zäsur, mit Sicherheit. Ja.
Was genau ist für Sie persönlich die Zäsur?
Bei mir ist es einfach, dass ich radikaler dadurch geworden bin in meinem Denken. Dass ich mehr Dinge in Frage stelle, so dass ich auch unsicher werde, was ich noch glauben kann und wo es sich lohnt, sich zu engagieren. Das ist nicht mehr so einfach. Früher waren es Ziele, die irgendwie drauf standen auf der Flasche, nicht? Da wusste man, Sie sind ja Weinspezialist und da steht ja immer was drauf, was da in der Flasche ist drin.
Ja.
Ja, nicht? Damals dachte ich noch, dass man das auch nutzen kann, aber heute.
Ja, man hofft es.
Sehe ich das nicht mehr so. Und das ist eben so mühsam, wenn man selbst in der Opposition immer misstrauisch bleiben muss. Das hat mich ja zum Beispiel im Corona-Ausschuss, der ja dann auch kaputt gemacht wurde. Das ist ja eine Sache, wie soll man sich da verhalten? Da sind Leute, die sagen genau das Gleiche wie man selbst, nicht? Die sind, ja, ich bin auch voll hinter dir, ich stehe voll dahinter und mach das mit und so, klar, unterstütze ich. Und dann merkt man plötzlich, das in Wirklichkeit, dass sie das missbrauchen und kaputt machen. Das sind so Sachen, da wird man dann vorsichtig. Und bei keinem Interview weiß ich, ob das nicht missbraucht wird. Ich hoffe, dass es bei uns beiden gut geht.
Wie könnte ich es missbrauchen? Die Frage ist ernst gemeint. Ja. Was wäre für Sie ein Missbrauch?
Wenn da ein Framing zum Beispiel dann stattfindet, dass man sagt, das ist so einer der.
Ja.
Oder und solche Sachen da passieren und nicht die Inhalte, sondern zur Person dann das Ganze behandelt wird. Dann ist das, ich weiß ja selbst nicht, wer ich bin.
Und wenn ja, wie viele.
Ja, genau.
Genau, ja.
Und natürlich. Und deshalb bin ich oft unsicher, aber ich versuche immer, ja, nicht einzusinken in irgendeinen Sumpf. Und das ist nicht so einfach heutzutage. Das ist viel schwieriger geworden. Früher waren die Straßen viel...
Ja, schöner geteert, sagen wir es einfach so. Es waren weniger Schlaglöcher.
Ja, leichter auffindbar. Heute fährt man nach dem Navi und findet sich plötzlich irgendwo wieder, wo man gar nicht hin wollte.
Ja, ja. Wissen Sie, was Sie gerade schildern, ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele Menschen mit Corona verbinden. Und gar nicht jetzt als Erkenntnis, sondern als ein Grundlebensgefühl, eigentlich eine kreatürliche Sicherheit. Nämlich, Corona hat dazu geführt, dass Sie aus etwas herausgefallen sind.
Und noch nicht weiß, wohin.
Ja, genau. Man weiß nicht, wohin. Ja, aber man ist aus irgendwas herausgefallen, was man als einen Rahmen, als einen Bezugsrahmen hatte, nämlich, dass es schon irgendwie gut geht.
Ja.
Das ist die Verhältnisse, dass die Politik es in irgendeiner Weise gut meint.
Ist aber nicht. Und das ist das große Problem. Und deshalb, wenn ich mich auf irgendwas einlasse, dann muss es etwas sein, wo ich rechtzeitig merke, wenn ich da missbraucht werde oder wenn ich da... das muss so sein, dass ich es überschauen kann, dass es transparent ist. Dass ich auch rechtzeitig dann sagen kann, nee, das nicht mehr oder so nicht. Und dadurch wird man ziemlich hart. Aber dadurch, dass man solche Dinge anspricht, ist es auch befreiend. Den Verdacht hat man vielleicht manchmal, dass da einer nicht ganz sauber ist oder sowas. Und dann schmauschelt man sich da so mit zurecht.
Ja.
Aber wenn man das offen anspricht, sagt, ich bin mir nicht sicher, dann wird es zum Thema.
Ja.
Und dann kann das auch bereinigt werden, dann kann das auch klarer werden. Dann kann man sich leichter und besser ein Urteil bilden. Und ich finde, das ist wie beim Sport. Das gehört zur Fairness heute dazu, dass man den Zweifel der anderen anerkennt.
War das früher anders? War das 1995, als Sie Ihre politische Karriere im Bundestag gestartet haben, war das anders? Konnte man sich auf mehr verlassen als heute?
Ja. Man dachte, man kann. Es war so, wenn da jemand zur selben Partei gehörte, dann war das schon mal in Ordnung alles. Dann stellen Sie sich mal vor, wie die ganzen Pöstchen besetzt wurden, überall in der Verwaltung, überall mit Parteigenossen, Hamburg, der Hamburger Filz oder in Berlin oder und was das überall mit CDU, CSU-Filz gibt's ja, überall gab's ja diese Filzteppiche zu den Rathäusern. Und das ist eine Sache, die geht heute nicht mehr so gut. Das funktioniert nicht mehr so gut.
Das Besetzen von Posten, meinen Sie?
Ja.
Aha.
Und ich bin da auch selbst, egal welche Partei, also selbst eine, die sich da als jetzt als Opposition profiliert, Da bin ich auch immer sehr, sehr skeptisch, und Parteien sind Mist. Parteien sind Sachen, die man bestechen kann, die man kaufen kann, wo man die Parteispitze dann dahinsetzen kann, die dann eine Zeit lang einen guten Eindruck macht. Und wenn sie dann Macht hat, dann kann man die Macht nutzen für seine eigenen Interessen, dann kann die Sponsoren reiben sich dann die Hände hinterher. Wir müssen einfach damit rechnen, dass die andere Seite, ich nenne sie ja jetzt immer, ja, die Parasiten.
Das ist ja ein Tierausdruck, ist inzwischen verboten.
Nee, das ist bei den Griechen der Ausdruck gewesen für die Leute, die man mit der Demokratie bekämpfen wollte. Die Demokratie ist ein Antiparasitikum. Aha.
Sehr gut, ja.
Dafür hat man sie erfunden, dass da nicht mehr irgendwelche Leute kamen und auf Kosten anderer Leute dann die Welt gestalteten. Für sich. Und das ist, Sie nannten das ja hin, neoliberal oder wie man das, da gibt's ja ganz viele Namen dafür.
Ja.
Diese Freiheiten, das kommt immer darauf an, wer davon redet und wer die Freiheit sich denn herausnehmen kann nachher. Deshalb mit der Liberalität, ich rede lieber da von der Autonomie, die wir alle haben sollen und die wir uns gegenseitig zuerkennen müssen, wenn wir als Menschen miteinander leben wollen.
Das nehme ich als Schlusswort, Herr Mulak. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, da nicht für, sagt man bei uns in Nord.
Das stimmt, als Norddeutscher sagt man moin, moin und da nicht für. Vielen Dank, Herr Mulak.
Okay, gerne.
Jo. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Thalefeld.